Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Rote Koloss, die kommunistische Partei Chinas, trifft sich zum 18. Parteitag in Peking. 2270 Delegierte kommen zusammen, ein Machtwechsel findet statt. Doch was heißt das für China? Wie kann der enorme wirtschaftliche Aufschwung weitergehen? Was tun gegen die großen Unterschiede zwischen Arm und Reich? Wie die Umweltverschmutzung eindämmen und wie die Korruption bekämpfen, die die ganze Macht der kommunistischen Partei zu untergraben droht? Der DRS-China-Korrespondent Urs Morf, der seit vielen Jahren in Peking lebt, beantwortet die Fragen von Urs Siegrist.
Das Tagesgespräch.
Urs Morf, Sie sind heute Morgen in dieser grossen Halle vom Volk gewesen, an dem Parteitag gewesen, schauen, Hammer und Sichel sehr präsent. Wie war das für Sie in dieser Halle des Volkes?
Es ist immer wieder ein beeindruckendes Schauspiel. Also die Halle vom Volk ist wirklich gigantisch gross halt. Und die Dimensionen, die sind fast unwirklich. Die Halle selber, das Gebäude inwendig, ist nicht mehr wie die 90er-Jahreszeit lang halb am Verschimmeln, sondern alles total frisch renoviert und top modern. Mit luxuriösen neuen WCs auf allen Stockwerken sogar. Und es ist einfach, weil es so gross ist mit dem riesigen Saal, wo mehrere tausend Leute drin Platz haben, also weit mehr als nur die 2200 Delegierten, die heute tätig sind, hätten Platz. Das beeindruckt irgendwie dann rein da im Hintergrund auf dem roten Grund eben die gigantisch grosse Hammer- und Sichel-Symbol. Es ist, man hat sofort, man weiss, um was das geht. Es geht ums Zelebrieren vom Ritual von der Macht.
Mich erinnert es auch an DDR. Sie auch?
Ja, DDR, ich bin selber in der DDR nicht gewesen, aber ich habe das Gefühl, es ist auf eine Art weniger klein kuriert. Also es ist nichts irgendwie am Verkommen da. Es ist, die Dimensionen sind schon die. Also es ist alles immer mega galaktisch gross. Aber es hat eine gewisse moderne Ausstrahlung mittlerweile. Und unser Ritual ist natürlich immer noch sehr altmodisch.
Der Parteitag findet nur alle 5 Jahre statt. Ist ein grosses Ereignis. Wie präsent ist er jetzt in Peking selber, in der Stadt, in den Strassen, wie präsent?
Absolut omnipräsent. Also man kann sich wirklich seit 10 Tagen mindestens, kann man sich einen Parteitag einfach schlicht nicht entziehen. Und zwar mit ganz komischen Sachen auch. Also das eine ist, dass es überall Plakate hat. An der Bauwand zum Beispiel steht es überall. Willkommen 18. Parteitag von der Heere, Kommunistischen Partei von China. Aber es gibt dann auch absurdere Sachen. Wenn man in ein Taxi sitzt, dann stellt man zum Beispiel sehr schnell mal fest, dass die noch so Drehgriffe haben, hinten drauf, auf der Hintersitz, sind die Drehgriffe abmontiert, weil Taxifahrer angewiesen sind, die abzureissen, damit die Fahrgäste nicht können, irgendwo ein Fenster runterrugeln und verbotene Flugblätter zum Beispiel auf die Straße werfen. Also es gibt ganz absurdes Zeug, aber es ist wirklich, der Parteitag ist seit Tagen das absolute Ereignis.
Eben die Taxifenster, die man nicht aufmachen kann. Ich habe auch gelesen, auf dem Weg in der Strasse sagen alle 50 Meter sagen Freiwillige, die für Ruhe sorgen sollen. Warum hat man so grosse Angst, dass irgendeine Protestaktion könnte passieren?
Also das ist das, was mich auch am meisten fast getroffen hat heute Morgen. Also ich kenne es schon von früher, aber es ist auch heute wieder so gewesen, die grosse Halle vom Volk, die ist vom Volk selber dermassen abgeschottet worden. Also es ist ein riesiges Aufgebot von Sicherheitskräften unterwegs. Es war eine 6-stufige Kontrolle, um überhaupt in die Halle reinkommen, alles zusammen. Also ein Normalsterblicher hat nicht die geringste Chance, wenn er nicht eben den entsprechenden Badge hat. Und man fragt sich schon, also warum haben die so Angst? Weil eigentlich hat ja die Partei eine erstaunliche Erfolgsbilanz hinter sich. Sie hat innerhalb der letzten 10 Jahre schon voran, aber in den letzten 10 Jahren ganz besonders, hat sie wirklich aber Millionen von Leuten zu einem gewissen Wohlstand schon gebracht. Und die meisten Leute glauben ja auch immer noch in China, dass sie so weiter werden. Also man fragt sich schon, von was die eigentlich so wahnsinnig Angst haben.
Wir kommen noch auf die wirtschaftliche Bilanz und was da passiert ist. Ich will noch bei den Protesten und beim Parteitag bleiben. Bei den Protesten ist denn da einfach die Angst vor dem Tiananmen-Protest, wo ja schon aber über 20 Jahre her sind, oder gibt es einfach fast täglich kleinere Protestaktionen? Was könnte es denn sein, dass die Angst so gross ist?
Also das ist ganz sicher wahrscheinlich der Kernpunkt, weil Man weiss von den Statistiken her, die in China selber nicht mehr veröffentlicht werden. Die letzte stammt aus dem 2007. Da hat es im Jahr 2007 90'000 gewalttätige Zwischenfälle gegeben im Jahr. Verteilt natürlich auf das ganze riesige Land, aber das sind doch immerhin über den Daumen gepeilt ungefähr 400 am Tag. Es ist sicher nicht besser geworden, weil das sind Proteste oder dass ein Polizeiposten gestürmt wird oder ein Polizeiauto sogar auf den Kopf gestellt wird und angezündet wird oder dass man das Parteibüro das Lokale stürmt. Und meistens geht es da um Ungerechtigkeiten von den lokalen Funktionären, von den lokalen Beamten, die irgendetwas machen, was dem Volk nicht passt und dann wehrt sie sich dagegen. Bis jetzt ist das nie etwas Überregionales gewesen, aber das ist natürlich das, was die Partei insgeheim Angst hat, oder? Weil man weiss, es gibt einen Haufen Ungerechtigkeit und da hat man einfach Angst, dass sich das vor allem jetzt eben auch mit den neuen Medien, mit den Handys, mit dem Internet, dass sich das plötzlich mal überregional könnte ausweiten könnte.
Und dass man Bürgerrechtsaktivisten jetzt vor dem Parteitag in ihren Wohnungen unter Arrest gesetzt hat, das ist auch richtig.
Das ist ja so. Also man weiss, dass mindestens 350 bekannte Oppositionelle sind aus der Stadt ausgeschafft worden, in sogenannte Gasthäuser zum Teil, Regierungsgasthöfe außerhalb von der Stadt. Man wollte einfach nicht, dass die da sind. Und das ist wahrscheinlich wirklich einfach eine super Paranoia-Reaktion, weil die meisten von diesen Oppositionellen sind in der breiten Bevölkerung absolut unbekannt und haben nicht den geringsten Einfluss darauf, was die Bevölkerung überhaupt denkt.
Sie haben vorher gesagt, in Peking, in der Stadt, sei der Parteitag sehr präsent. Ich nehme an, in den Medien ist das auch, aber ist das auch in den Köpfen der Leute? Also beim normalen Chines, der arbeitet, der seine Familie hat, der sein Leben führt, ist da der Parteitag präsent?
Auf alle Fälle. Also man kann sich eben, wie gesagt, nicht entziehen. Also es ist sowohl in den Zeitungen, als in den Printmedien, als auch in den Heftchen und vor allem natürlich eben auch im Fernsehen. Also jeder Fernsehsender, und es sind ja viele staatliche da, sind alles im Staat unterstellt. Und die bringen die ganze Zeit Propaganda, dass das jetzt den Anfang ist, Propaganda darüber, was jetzt dort gelaufen sei. Man kann sich dem nicht entziehen. Wie sehr sich die Leute wirklich dafür interessieren, das ist schwer zu beurteilen, aber es ist natürlich so, wenn etwas dermassen einem in den Kopf gehämmert wird, Tag und Nacht und Tag für Tag, dann ist es nicht so, dass die Leute einfach sagen, du, das interessiert mich überhaupt nicht, sondern es interessiert natürlich die Leute trotzdem schon ein bisschen, was dort läuft. Und sie wollen auch wissen, wer die neuen Führer sein werden und was die verzapfen.
Es ist also nicht einfach eine Reaktion, das ist ein grosses Theater, das geht mich gar nicht an.
Nein, die Leute wissen, dass es auf eine Art schon etwas angeht. Also, die Leute sind sehr nüchtern. Also, die Menschen in Peking, die wissen genau, dass sehr viele Sachen bereits vorentschieden sind und dass jetzt da, was da hinter den geschlossenen Türen jetzt verhandelt wird, wahrscheinlich nicht so wichtig ist. Aber sie wissen, dass es natürlich Folgen kann haben oder wird haben auf ihr eigenes Leben, früher oder später. Und von dort her sind sie tatsächlich nicht uninteressiert. Was man auch muss sehen, also wie gesagt, gerade in der Grossstädte hat die Partei ein sehr gutes Ansehen.
Der Parteitag hat jetzt angefangen, über 2000 Delegierte, die sind bestimmt von oben, also nicht gewählt, sondern bestimmt linientreue Kommunisten, die da sich versammeln. Sind das, kann man das so sagen, zugespitzt, alles reine Parteisoldaten?
Es ist teilweise nicht ganz richtig, was Sie sagen. Also, es hat das mal ganz klar Wahlen gegeben in den Parteizellen. Aber es ist natürlich schon so, also dort in den Parteizellen sind natürlich dann wieder Kandidaten vorgegeben worden. Und die Leute, die jetzt dort Delegierte sind, also das sind ganz klar ausgesuchte Leute. Also da hat es ganz sicher keine Oppositionelle darunter oder solche, die jetzt das total daneben finden würden, was die Altführung gemacht hat oder was die neu machen wird.
Es ist vieles sicher schon entschieden. Ist eigentlich alles schon entschieden? Oder gibt es auch Diskussionen, einen gewissen Spielraum an so einem Parteitag, dass nicht gerade die grossen Überraschungen, aber mindestens die kleinen passieren können?
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu kleinen Überraschungen kommen wird. Ich bin überzeugt davon, dass es kritische Stimmen geben wird, dass man viele Probleme, also eben so Machtmissbrüche von lokalen Beamten oder Korruption, oder das ist schon lange ein Thema und das wird sicher angesprochen werden, auch kritisch angesprochen werden von den einen oder anderen Delegierten in diesen Gruppendiskussionen. Aber von dem darf man sich also keine Überraschungen erwarten, von dem wird nichts aus diesen geschlossenen Türen rausdringen, weil die Partei tritt gegen aussen immer absolut geschlossen und einheitlich auf. Und also dort irgendetwas zu warten, das wäre falsch. Bei den Wahlen von der neuen Führungsspitze, das sind eben eigentlich keine Wahlen. Also die allerobersten zwei Gremien, das Politbüro und der Ständige Ausschuss, das ist absolut klar. Darum ist es so lange gegangen, bis der Parteitag angefangen hat, weil das sehr zäh müssen ausgemertet werden in der Partei intern zwischen den verschiedenen Seilschaften. Aber beim Zentralkomitee habe ich gehört, gäbe es dann das mal ein bisschen mehr Kandidaten und das könnte dann sein, dass effektiv bis eben Wahltag, das ist ganz am Schluss vom Parteitag, dass eben die einen oder die anderen Überzählung rausfliegen. Aber das ist dann gerade eben alles, was mit Demokratie zu tun hat.
Sie sagen das jetzt alles sehr vorsichtig. Ist denn die Kommunistische Partei von China einfach eine Blackbox? Man sieht nicht rein, auch Sie als Korrespondent. Es ist ganz schwierig, beziehungsweise man sieht fast nichts.
Direkt sieht man wirklich sehr, sehr wenig. Also man kommt nicht über. Die Leute reden nicht über ihre Geheimnisse, eben, weil das ist ganz klar devisen. Also es gibt Partei aussen und es gibt Partei innen. Und bei Partei aussen sind dann die Ausländer nochmal sehr, sehr viel weiter weg als vielleicht noch ein paar gute eingewählte Chinesen, die gute Beziehungen haben. Es gibt auch unter den Ausländern natürlich Leute, die schon sehr, sehr, sehr lange da leben, also Geschäftsleute, die sehr hohe Kontakte haben. Aber das täuscht auch häufig, also sie können auch nicht alles wissen. Ich kenne selber, kenne ich zwei Insider, die haben einfach wahnsinnig Glück gehabt. Die haben in den 80er Jahren als ausländische Studenten können an einer Elite-Universität studieren und die haben sich die Kontakte von dort bewahrt. Aber die Leute, die jetzt in der Partei aufgestiegen sind und wirklich etwas zu sagen haben, wissen, dass das Ausländer sind und wissen, dass die nicht würden dicht halten und werden dann auch nicht die wirklichen Geheimnisse erzählen. Also die Geheimhaltung ist schon sehr, sehr strikt.
Und die Blackbox in dem Fall auch ganz schwierig zu leuchten. Ein Bild ist ja der Parteitag auch, nämlich ein sehr männliches. Das ist noch mehr als sonst an politischen Veranstaltungen. Gibt es an dem Parteitag auch Frauen?
Das ist verrückt. Also es ist ja wirklich ein extremes Ungleichgewicht. Da würde man denken, das könnte jetzt etwas sein, wo die Partei könnte unter dem Deckel zu behalten versuchen, macht es aber nicht. Es gibt eine detaillierte Statistik, was die Delegierten vom Parteitag sind. Und es ist effektiv so, also Frauen sind nur gerade 23%, obwohl sie natürlich in der ganzen Gesellschaft, genau wie im Rest der Welt auch, einiges über 50% ausmachen. Es ist erstaunlich, was sonst noch ist. Es sind nur 30,5% insgesamt, sind sogenannte Basisdelegierte, also Leute, die nicht direkt Parteifunktionäre sind. Und von den Gesamtdelegierten von der ehemaligen Avantgarde-Partei vom Proletariat sind nur noch gerade 7,4% Arbeiter.
Also die Frauen präsent, aber in den Führungen, in der oberen Führungsspitze, eben auf Bilder, sieht man ja nie eine Frau.
Also das kommt noch dazu. Also sie sind schon als Delegierte, sie sind auch als Parteimitglieder, sind sie wirklich eine Minderheit, eine kleine Minderheit. Und die wenigen, die schaffen es also kaum je in wirklich oberste Ränge. Ich mag mich erinnern, die letzte Ministerin, die ich mich mag erinnern, das war die Wui, die Handelsministerin, die WTO-Verträge ausgehandelt hat, 90er und Anfangs 2000er Jahre. Und jetzt ist im Ding, im Politbüro, das sind 25 Leute, das ist eine einzige Frau und es gibt Spekulationen, dass sie dann könnte ins oberste Gremium reinkommen, das mal, aber ich glaube das nicht. Also die Frauen, die werden irgendwie einfach zurückgehalten und schaffen den Aufstieg nicht. Es ist eine Mannenkultur, also die chinesische Funktionärskultur ist eine Mannenkultur. Es geht häufig darum, dass zu Abend noch in Ausgang gegangen wird. Also zu Abend gibt es Bankette, da wird sehr, sehr viel getrunken, das mögen sehr viele Frauen nicht. Und eben sehr häufig geht's dann nachher noch zum Karaoke singen und dort gibt's dann auch noch andere Frauen und gewerbsmäßige. Und das passt natürlich Frauenfunktionärinnen nicht. Und das ist wahrscheinlich der Grund, oder, warum sie einfach die gläserne Decke, die sogenannte, nie können durchstossen in dem Land.
Korruption, Urs Morf, ist das ganz grosse Thema in den letzten Monaten, wo man aus China gehört hat. Da war der Bo Xilai, der politisch dann abserviert worden ist. Es war der Bericht über den Ministerpräsident Wen Jiabao oder seine Familie soll ein Vermögen haben von 2,5 Milliarden Franken. Es hat eine Geschichte um einen Funktionärssohn, der mit dem Ferrari verunglückt ist. Die Korruption ist offenbar angesprochen worden. Sie haben vorher gesagt, die sei auch ein Thema an dem Parteikongress. Ich habe den Eindruck, das wird zwar angesprochen, aber einfach so wie immer. Da ist gar nichts passiert.
Das ist der Eindruck, den ich leider, muss ich sagen, ganz genau auch habe. Also ich habe gestaunt heute, dass zum Teil die Medien wahnsinnig angesprungen sind darauf, dass der Hu Jintao heute ganz offen wieder mal gesagt hat, Korruption müsse gelöst werden, weil es sonst gefährlich werde von Partei. Die Partei könnte auseinanderbrechen, der Staat könnte sogar auseinanderbrechen. Und das ist genau die gleiche Formulierung, die die ganze Führungsspitze seit Jahr und Tag bei jeder Gelegenheit immer wieder braucht. Und was eigentlich interessant wäre, ob sie endlich mal etwas Neues herausgefunden haben, um dann die Korruption zu verunmöglichen. Und das ist eben wahrscheinlich tatsächlich nicht möglich.
Das heisst, man ist sich bewusst, das Problem, man sieht, ich habe Zahlen gelesen, dass die 70 reichsten Parteidelegierten sollen über 80 Milliarden Franken haben. Jetzt ist das nicht alles Geld aus Korruption, aber sicher ein Teil davon. Sind das Zahlen, die glaubhaft sind? Oder ist das Propaganda?
Die Zahlen sind absolut glaubhaft. Nein, nein, das halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es sogar noch sehr viel mehr, weil man von sehr vielen gar nicht richtig weiss, was im Hintergrund bei der Familie, bei den grossen Clans, was da irgendwie noch alles versteckt ist. Das, und ein Teil ist ganz sicher, das ist wirklich so, kommt aus Korruption raus. Das ist Macht, wenn sie total nicht kontrolliert wird, Macht eben wahrscheinlich korrupt.
Das heisst, die Korruption ist auch so etwas wie die Machtbasis der Partei. Das heisst, es ist auch sehr schwierig, dass die Partei überhaupt dagegen etwas unternimmt.
Ja, die Partei muss etwas dagegen unternehmen, versuchen, weil es wirklich ihrem Image schadet. Aber es ist umgekehrt schon so, wirklich zu viel machen kann sie nicht. Ich habe schon gehört von Funktionären, die unter sich sagen, Korruption werde nie ganz abgeschafft werden, weil sonst würde ja niemand mehr sich um die Funktionärenämter bewerben. Und das hat natürlich schon seinen Grund. Das stimmt nicht, ist zum Teil schon richtig, weil die Löhne, die die Funktionäre haben, die sind nicht sehr hoch. Und wahrscheinlich ist es wirklich so, dass wenn man so eine Pfründe überkommt, dann muss man die einfach ausquetschen, damit man eben zu etwas bringt. Aber es wird zum Teil wird einfach wirklich masslos übertrieben. Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass man Beamtenlöhne, Funktionärslöhne anheben würde, aber das sehe ich nicht.
Das heisst, man ist sich das Problem sehr bewusst. Man weiss, das könnte sogar der Untergang von der kommunistischen Partei bedeuten und vom gegenwärtigen Regime, aber man macht nichts. Die Frage noch auf den Alltag bezogen. Der chinesische Alltag. Muss man da schmieren?
Es kommt darauf an, wer man ist und was man will. Also wenn jemand irgendwo, sagen wir in der Provinz aussen, ein Unternehmen, eine Fabrik oder irgendetwas gründen, anstellen, oder wenn er eine Bausiedlung irgendwo machen, etwas bauen lassen, eine Wohnsiedlung bauen lassen, dann kommt er meines Erachtens ganz sicher nicht darum, um zu schmieren, und zwar tüchtig zu schmieren. Ich selber als Ausländer, gerade als Journalist, muss nicht schmieren, also kann auch gar nicht schmieren, bin noch nie wirklich gefragt worden oder aufgefordert worden. Es ist eher umgekehrt bei den Journalisten, bei den Medien. Das bringt mich manchmal ein bisschen zum Lachen, wenn wir irgendwie Anlässe haben, wo auch viele chinesische Journalisten eingeladen sind. Weil die chinesischen Journalisten, die werden dann geschmiert, damit sie anständige Artikel oder anständige Berichte abliefern über die Unternehmen, die einladen. Und da schaut man immer, dass dann beim Eingang schon bei so einem Anlass gibt es eine Sonderbehandlung. Oder auf der einen Seite kommen die chinesischen Journalisten nie, die kommen so Geschenke über. Ab und zu hat es noch ein sogenanntes rotes Kuvert im Geschenkli drin, mit noch ein paar Geldscheine drin. Und die Ausländer, die werden immer ganz anders behandelt. Die müssen einfach registrieren und werden an einen anderen Eingang reingeladen, damit sie hoffentlich nichts davon mitbekommen, eben wie die chinesischen Journalisten geschmiert werden.
Kann man die Korruption auch einfach sehen als eine kapitalistische Mentalität? Jeder nimmt, was er kann.
Ich glaube nicht, dass das jetzt direkt etwas mit Kapitalismus zu tun hat. Es hat sicher insofern damit zu tun, dass ja kapitalistische Methoden eingeführt worden sind, wo die Reform angefangen hat. Aber es geht eigentlich geht's einfach um Profitsucht. Und das ist es. Also jeder versucht, in jeder Stellung, wo immer er ist in dieser Gesellschaft, unter Ausnutzung von den spitzigsten Ellbögen, die man haben kann, einfach den grösstmöglichen Profit aus dem herauszuziehen, was er machen kann. Das sieht man ja nicht nur bei diesen Korruptionssachen, das sieht man auch bei den anderen Sachen, bei der Lebensmittelindustrie. Also wenn man zum Beispiel den Milchpulverskandal im 2008 denkt, unterdessen gibt es ja einen nach dem anderen. Also es ist offenbar nicht möglich, dass man die gesamte chinesische Lebensmittelindustrie dazu bringt, sauber und anständig zu produzieren. Und vor allem, wenn schon billig oder schlecht, nicht so, dass es gerade lebensgefährlich und giftig ist für die Leute. Aber die Leute in diesen Industrien sind offenbar dermaßen skrupellos. Und das ist eben genau bei der Korruption auch der Fall. Also jeder denkt so schnell wie möglich, so viel wie möglich verdienen.
Ich lese Ihnen ein Zitat vor, Urs Murf, das Sie selber gesagt haben. Ich kenne kein anderes Land, das kapitalistischer ist als China.
Das ist so, ich habe das gesagt, es ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber es ist, wenn man es, wie gerade eben bemerkt, also wenn man es auf den Profit, auf die Profitsucht bezieht, dann ist es absolut so. Also ich kenne kein Land, wo dermaßen skrupellosen Profit nachgerannt wird. Wenn man es dann noch auf andere Sachen bezieht, also zum Beispiel auf die Rechte von den Arbeitnehmern, dann stimmt es auch, weil es ist wirklich eines von den Ländern, wo, ich sage jetzt nicht, die Arbeiter haben null Recht, aber es gibt zum Beispiel in dem Land immer noch kein Recht darauf, unabhängige Gewerkschaften zu gründen. Es gibt eine staatliche Gewerkschaft, eine staatliche Einheitsgewerkschaft, und das ist nichts anderes als ein Transmissionsriemen von entweder direkter Partei zum Management und zu den Arbeitern oder von der, wenn es ein privates Unternehmen ist, dort gibt es die Einheitsgewerkschaften auch, vom Gesetz her. Auch dort, dann ist es ein Transmissionsriemen vom Management. Es geht nicht um eine Arbeiterinteressenvertretung. Also es ist von dort her gesehen, ist es zum Teil fast so wild wie die Manchester-Zeiten in Europa ganz am Anfang vom Kapitalismus.
China hat den Kapitalismus neu erfunden und ist darum auch wirtschaftlich so erfolgreich.
Ich glaube, es würde auch wirtschaftlich erfolgreich bleiben, wenn man gerade solche Sachen, also die Arbeitsbedingungen, würde verbessern. Das ist, muss ich auch zugeben, muss ich zugestehen, das ist etwas, was auch stattfindet, weil in China nimmt tendenziell jetzt dann langsam die Zahl von der verfügbaren billigen Arbeitskräfte ab, und das heisst, man muss sie massiv besser behandeln, weil sonst einfach die Arbeiten gar nicht mehr erledigen. Und das drückt sich natürlich aus, aber das ist eben auch so wie in den ersten alten Zeiten in Europa, wo sich die Industrialisierung und der Kapitalismus entwickelt haben. Es gibt dann einfach so eine Art ein bisschen wie Angebot und Nachfrage. Und wenn das Angebot der Arbeitskräfte sinkt, dann ist die Nachfrage stärker und dann gehen halt Kosten dafür auf. In den letzten paar Jahren ist jedes Jahr sind die durchschnittlichen Löhne um mindestens 10-12% angestiegen. Also China ist bereits nicht mehr wirklich ein Billiglohnland. Aber das ändert nichts daran, dass die Arbeiter grundsätzlich nicht unbedingt wahnsinnig viel Recht haben.
Und die Ungleichheit, die ist natürlich auch geblieben.
Die Ungleichheit ist geblieben. Also es ist auf der einen Seite so, dass wirklich Hunderte von Millionen Leute aus in kürzester Zeit aus relativ bitterer Armut befreit worden sind, sich befreit haben. Es ist so, dass man in dem Land mittlerweile irgendetwas zwischen 200 Millionen und 300 Millionen von Leuten hat. Und ich würde wirklich als Mittelstand bezeichnen, also ein eigenes Auto fahren, wo eine eigene, relativ gute Wohnung haben. Aber was sich eben nicht geändert hat, was sich sogar verschlimmert hat, das sind die Unterschiede, die sozialen Unterschiede. Also es gibt sehr viele Leute, die extrem viel reicher geworden sind, und es gibt sehr viele Leute, die nicht ganz so extrem viel reicher geworden sind. Und dann gibt es noch solche, die überhaupt fast nicht profitiert haben, aber subjektiv natürlich schon auch gesehen, dass das nicht effektiv besser geht als vor 10 Jahren. Aber es ist schon, das geht immer krasser auseinander, und das wird eines der Probleme sein, die die Partei auch muss lösen will. Das ist bis jetzt, hat man das alles eingenommen, und die Ärmeren, also die weniger profitiert haben, haben das eingenommen, die haben das schon gesehen, dass es solche gibt, die wahnsinnig profitieren. Aber die haben das eingenommen, weil sie gewusst haben, ihr Lebensstandard geht weiter rauf. Wenn das einmal aufhört, also wenn nicht mehr allgemeine Lebensstandard weiter ansteigt, dann gibt es sofort sehr schwere soziale Spannungen.
Wir haben vorher im Beitrag gehört, den Kritiker Deng, wo darf das zwar nicht mehr offiziell sagen, aber vor einem verlorenen Jahrzehnt redet, trotzdem Aufschwung. Damit ist er nicht allein, dass er das findet.
Also er ist bei den kritischen Intellektuellen und so ist er ganz sicher nicht allein. Es ist auch sogar in anderen Regierungsapparaten, die sind einfach nicht unbedingt so direkt an die Öffentlichkeit gegangen, aber es gibt ja da ganzen Haufen Thinktanks, also Denkfabriken, die entweder regierungsnäher sind oder sogar direkt wirklich von der Regierung angestellt sind. Und dort hat es natürlich viele Leute, die schon langseitige Kritiken äußern und sagen, es ist noch lange nicht alles Gold, was glänzt. Ich meine, die ganze Industrialisierung, das ganze Wirtschaftswachstum, das hat ja, wenn man nur an die Ökologie denkt, an die Umwelt denkt, hat das ja unglaubliche Folgen gehabt. Unglaubliche Umweltverschmutzung, wo bis jetzt eigentlich gar niemand weiss, wie teuer die Folgekosten von dieser Entwicklung sein werden. Und wenn man das auch noch einrechnet, dann wäre vielleicht das ganze chinesische Wirtschaftswunder gar nicht mehr so ein Wunder.
Zum Schluss, Urs Morf, ich habe Spekulationen ganz viel gelesen vor dem Parteitag, wer jetzt da die Macht kommt, wie der Machtwechsel genau stattfindet, welche Reformen das dann vielleicht möglich sind oder nicht möglich. Ich habe immer auch das Gegenteil gelesen von dem, was der eine behauptet hat. Wann wird dann klarer, was der Parteitag effektiv bewirkt?
Also bezüglich bei den Personalwechsel, das geht jetzt relativ schnell. Also bis jetzt, das ist alles schon fest ausgehandelt im hinteren Kämmerli, im stillen Kämmerli. Aber noch geheim gehalten, aber am nächsten Mittwoch wird die Zusammensetzung vom neuen Zentralkomitee bekannt gegeben und das neue Zentralkomitee tut dann als allererste Amtshandlung das Politbüro, das sind die 25 Köpfe, neu bestimmen und der Ständige Ausschuss, das ist das absolut oberste Gremium in China. Und das wird neu bestimmt dann und das wird dann einfach bekannt gegeben. Also letztlich sind die Entscheidungen schon gefallen. Was die Sachpolitik betrifft, da muss man wahrscheinlich ziemlich lange warten, weil selbst wenn die neue Riege jetzt wirklich radikalere Sachen möchte machen, wird sie das sicher nicht gerade sofort tun. Sie muss das erste Mal überhaupt fest im Sattel sitzen. Und ich glaube auch nicht, dass eine radikale Abkehr kann geben von dem, was die bisherige kommunistische Führung gemacht hat, weil die Leute, die jetzt in die Gremien hinein befördert werden, die sind ja alle Vertreter von Seilschaften in der Partei, die es schon länger gibt. Und es gibt eigentlich keinen Grund, dass die Seilschaften jetzt würden sagen, jetzt tun wir ganz plötzlich eine neue Politik betreiben.
Also die Hoffnungen auf Reformen an einem kleinen Ort?
Ja, es wird sicher Reformen geben, aber es wird sicher nicht morgen eine westliche Wahldemokratie geben. Also das ganz sicher nicht. Und es wird auch bei den Wirtschaftsreformen, da wird vermutlich eher mit der kleinen Kelle angerührt von der Hand.
Urs Morf, besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.